Dankbar sind wir speziell, und das möchte ich vor Gott und auch vor uns allen als Zeugnis sagen, für die wunderbare Heilung unseres geliebten Bruder Gabriel. Es ist einfach ein Wunder geschehen, ein mächtiges Wunder. Lungenkrebs unter und zwischen beiden Flügeln, Operation unmöglich und der sichere Tod stand ins Haus. Aber Gott hat ein Wunder getan, vielleicht nicht auf einen Schlag, in jedem Fall hat er das Wunder getan und die Heilung ist vollkommen geschehen. Bruder Gabriel, steh mal auf, wir kennen dich ja alle ein bisschen anders, wie du heute hier bist. Gott segne dich, ein lebendiges Wunder Gottes in unserer Mitte. Eine Bestätigung, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich glaube, Bruder Douglas sagte mir vorhin, wir beteten für ein Kind mit schwerem Asthma und durch ein Wunder auf einen Schlag geheilt. Oh, dass wir uns mehr im Glauben auf Gott verlassen und ihn beim Wort nehmen könnten und einfach sagen, Herr, es ist ja unser, du hast es uns geschenkt. In deinen Wunden sind wir geheilt worden. Ihr wisst, gerade was Heilung betrifft, so kann es ein Wunder der Heilung sein. Es kann aber auch ein Werdegang der Heilung sein. Ich habe eine Stelle gewählt, um uns zu zeigen, dass selbst der Herr Jesus zweimal die Hände aufgelegt hat, dass beim ersten Mal die Heilung noch gar nicht voll da war, erst beim zweiten Mal war sie voll da. Und es könnte passieren, dass irgendjemand, wenn man einmal betet und die Heilung nicht gleich vollkommen geschehen ist, dass dann ein Zweifel einsetzt und man sagt, ja, es ist doch nicht passiert. Dann kommt wieder und es muss passieren. Wenn nicht beim ersten, dann beim zweiten Mal. Wichtig ist, dass wir zum Herrn kommen. Es steht in Markus Kapitel 8, 22 bis 26. Markus Kapitel 8, 22 bis 26. Sie kamen dann nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu ihm und bat ihn, er möchte ihn anrühren. Er fasste denn auch den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus. Dann tat er ihm Speichel auf die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sähe. Jener schlug die Augen auf und antwortete, ich nehme die Menschen wahr, sie kommen mir bei ihrem Umhergehen wie Bäume vor. Darauf legte er ihm die Hände nochmals auf die Augen. Da konnte er deutlich sehen und war geheilt. Amen.
Amen.
Auch das steht in der Bibel. Ich bin Gott dankbar für jeden Vers in der Heiligen Schrift. Für jeden Bericht, den wir darin finden. Es heißt hier, ich lese Vers 26 oder 25 noch einmal. Darauf legte er ihm die Hände nochmals auf die Augen. Da konnte er deutlich sehen und war geheilt. So dass er auch in der Ferne alles scharf sah. Nun schickte Jesus ihn heim in sein Haus mit der Weisung, gehe auch nicht in das Dorf hinein. Was immer die Weisung gewesen sein mag, entweder gehe oder gehe nicht, zeige dich den Priestern, zeige dich nicht. Was danach folgte, bleibt offen. Eins war immer sicher, der Herr hat gerettet, er hat vergeben, er hat geheilt. Und er ist heute derselbe. Er rettet, er vergibt, er heilt. Wir haben ja den Missionsbefehl, der uns allen bekannt ist, in Markus 16, von Vers 19. Lese Markus 16, Vers 19 und 20. Nachdem nun der Herr Jesus zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel emporgehoben und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort durch die Zeichen bestätigte, die dabei geschah. Wir predigen heute dasselbe Evangelium, das die Jünger damals gepredigt haben. Vielleicht waren sie insofern ein wenig mehr überwältigt, weil sie Leiden, Sterben und Auferstehung miterlebt haben und vielleicht noch zusätzlich als Ohren- und Augenzeugen ein Gewicht in ihrem Zeugnis hatten, das wir vielleicht nicht so haben, aber wir glauben ihrem Zeugnis. Wir glauben, dass der Herr gelitten, dass er starb und dass er am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Wenn auch vielleicht dieser kleine Moment der direkten Überwältigung, ihn als den Auferstandenen gesehen zu haben, nicht so da ist bei uns, so können wir doch sagen, dass wir ihn als den Auferstandenen, als den, der da lebt, erlebt haben. Er hat zu uns gesprochen, wir haben sein Wort gehört, wir sind zu ihm gekommen, er hat sich unser erbarmt und hat uns angenommen. Gelobt sei sein Name. Speziell im Hinblick darauf, weil wir auch kurz hinter Karfreitag und Ostern sind, die beiden Tage, die heilsgeschichtlich eine besonders große Bedeutung haben. Lasst mich aus Hebräer 2, Hebräer 2, Vers 14 bis 18 lesen und auch dieses Wort zu uns reden lassen und Gewissheit vermitteln lassen. Hebräer Kapitel 2 von Vers 14. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel, und um alle, die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Denn es sind doch sicherlich nicht Engel, denen er sich anzunehmen hat, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Und daher musste er in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester Gott gegenüber, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erwirken. Denn eben deshalb, weil er selbst Versuchungen erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Es ist einfach wunderbar zu wissen, dass der Herr der Herrlichkeit sich völlig entäußert hat, seine Gottheit abgelegt und völlig in menschliches Wesen eingegangen ist. Gott kann nämlich nicht versucht werden und Gott wird nicht versucht und versucht auch seinerseits niemanden. So lesen wir es an anderer Stelle. Jesus wurde versucht. Und es heißt hier sogar, versucht wie wir in allen Stücken. Ist das nicht eigenartig? Nein, eben nicht. Damit er Verständnis für jede Versuchung haben konnte, in der du und ich je sein würden. Sonst hätte er wieder von oben herab auf uns das Urteil kommen lassen, So aber kann Iris nicht und ist ein treuer Hohepriester geworden vor Gott. Ich lese den Vers noch einmal, Vers 17. Und daher musste er in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde. War er es vorher nicht? Damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester Gott gegenüber, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erwirken. Denn eben deshalb, weil er selbst Versuchungen erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Amen. Welch ein wunderbares Wort. Hier darf unser Glaube ruhen. Es gibt keine Prüfung, in die du hineinkommen kannst, in der er nicht gewesen wäre. Und wenn dich kein Mensch versteht und den Kopf schütteln, dich stehen lassen und sich von dir abwenden und vielleicht sagen oder denken, das ist nicht fassbar oder das ist unmöglich, wende dich an den, der dich versteht. Wende dich an den, der barmherzig wurde und so ein treuer Hohepriester ist, bis die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Braut des Lammes, ihre Vollendung gefunden haben wird. Dann wird er den Gnadenthron verlassen, auf dem das Blut der Versöhnung ist, das für uns spricht, und dann verwandelt sich der Gnadenthron in den Gerichtsthron, wie wir es in Offenbarung Kapitel 8 lesen. Offenbarung Kapitel 8 wird uns eigentlich, nachdem dann auch die Gebete der Heiligen, die 144.000, in der Drangsal aufgenommen worden sind, wird sich der Gnadenthron in den Gerichtsthron verwandeln. Offenbarung Kapitel 8 in Verbindung mit Öffnung des siebenten Siegels. Als das Lamm dann das siebente Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein, wohl eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, denen wurden sieben Posaunen gegeben. Dann kam ein anderer und trat mit einer goldenen Räucherpfanne in der Hand an den Altar heran. Und viel Räucherwerk wurde ihm gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar bringe, der vor dem Throne steht. Und der Rauch des Räucherwerks stieg für die Gebete der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott empor. Das ist der erste Abschnitt des siebenten Siegels. Und der zweite ist, hierauf nahm der Engel die Räucherpfanne, füllte sie mit glühenden Kohlen vom Altar und schleuderte sie auf die Erde herab. Da erfolgten Donnerschläge und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Hierauf machten sich die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, fertig, um in die Posaunen zu stoßen. Ich habe diese Schriftstelle nur deshalb gelesen, um uns zu zeigen, erst dann, wenn alle Gebete der Heiligen, alle, die zur Erlösung und zur ersten Auferstehung bestimmt waren, vor den Thron Gottes gekommen sind, erst dann wird der Gnadenthron sich in Gerichtsthron verwandeln. Vorher sind die Gebete der Heiligen in den Gefäßen des Räuchwerks, in den Räuchwerkschalen und später die glühenden Kohlen vom Altar werden darin getan und auf die Erde geschleudert und dann erfolgen Blitze, Donner und ein Erdbeben und die Endzeit, nicht nur die Endzeit, sondern die letzte Phase vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches beginnt dann nämlich die Abrechnung Gottes mit der Menschheit, die ihm nicht geglaubt hat, die an ihm vorbeigegangen ist, ihn verspottete und nicht bereit war zu glauben. Ich möchte im Hinblick darauf, dass wir auch heute erwarten, dass Gott in unsere Mitte wirkt, doch einmal Hebräer 13 lesen. Wir lasen vorhin ja, dass wir dasselbe Evangelium verkündigen, haben wir ebenfalls erwähnt. Und das herrliche Wort, das Bruder Brenhim immer wieder auf den Leuchter stellte und besonders vor dem Gebet für die Kranken erwähnte, Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Wir dürfen im Aufblick zu Gott damit rechnen, dass er gegenwärtig ist, dass er rettet, dass er heilt, sein Wort bestätigt, dass er uns, wie damals den Blinden, bei der Hand nimmt und uns führt, bis er uns die Hände auflegen, unsere Augen öffnen, und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann nimmt er uns zum zweiten Mal und legt wieder die Hände auf, bis wir klar sehen. Ihr Lieben, als dem Blinden die Hände zum ersten Mal aufgelegt wurden, sah er, aber er sah nicht klar. Er sah verschwommen. Er sah Menschen wie Bäume, und das genügte nicht. Wir müssen klar sehen, nicht verschwommen. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Und dann dürfen wir zum zweiten Mal zum Herrn kommen, uns ihm anvertrauen, uns die Hände auflegen lassen. Auch da habe ich so daran denken müssen, wie schön wäre es, wenn der Herr sichtbar in jeder Versammlung wäre und wir hier eine Gebetsreihe bilden und zu ihm kommen und er uns die Hände auflegen würde. Jeder von uns ginge doch im völligen Glauben zu ihm und würde die Heilung erwarten oder etwas anderes, nichts anderes als Heilung, Rettung, Vergebung. Wer wirklich so zu ihm kommt, empfängt das, was wir benötigen, worum wir bitten und so weiter. Wer sind wir? Einfach sündige Menschen, selber aus allem Elend herausgerufen und dann gesetzt, um das heilige Wort zu verkündigen und bin gefordert, dass wir heilige Hände zu Gott emporheben, ohne Zorn und ohne Zweifel, und wenn dann noch nötig, Hände auflegen, damit Gottes Segen fließen kann. Hände auflegen war seit jeher ein Zeichen der Segnung. Jakob legte Hände auf. Immer wenn gesegnet wurde, sind Hände aufgelegt worden, um den Segen Gottes weiterzugeben. Wie schön wäre es, wenn wir alle den gleichen Glauben hätten und wir nicht auf Menschen schauen würden, sondern einfach sagen, Herr, das ist ja nicht der Mensch, sondern es ist ein Dienst. Und das ist nicht ein menschliches Programm, sondern das Reich Gottes, in das wir hineingestellt wurden, um dem Herrn zu dienen. Sagt mir, wer waren die Propheten? Alles große Männer, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Das Wort geschah zu ihnen. Sie wurden einerseits Götter genannt, Psalm 82, und im gleichen Psalm steht geschrieben, aber wie Menschen werdet ihr sterben. Was war es? Sie trugen göttliche Substanz in sich, aber sie selber waren nicht diese göttliche Substanz. Sie waren Träger dieser göttlichen Substanz. Ihr Lieben, das Gleiche ist heute. Bruder Brenhim, alle Apostel, alle Propheten, bis auf unsere Wenigkeit hier, wir sind in uns nicht göttliche Substanz. Wir sind elende, fehlbare Menschen, auf die Gnade Gottes täglich und stündlich angewiesen. Aber wir tragen göttliche Substanz in uns. Amen. Das Wort Gottes, geoffenbart durch den Heiligen Geist. Amen. Und wenn wir glauben können, dass es nicht ein Prophet, nicht ein Apostel, nicht ein Prediger ist, der da jetzt etwas zu tun versucht, sondern dass wir unsere Gedanken biblisch ordnen und einfach begreifen, so wie wir dazu berufen wurden, das Wort zu verkündigen, sind wir dazu berufen worden, für die Kranken zu beten. Ich vergesse diesen Tag in meinem Leben nicht. Es war meine letzte Frage, die ich Bruder Branham seiner Zeit stellen konnte. Wir waren im Begriff, auf dem Parkplatz in das Auto einzusteigen. Und es bewegte mich einfach sehr in meinem Herzen. Ich fragte Bruder Branham, ob ich das Recht habe, für die Kranken zu beten. Und seine Antwort war schlicht und einfach. Er sagte, Bruder Frank, jeder, der von Gott berufen wurde, das Evangelium zu verkündigen, ist berufen, für die Kranken zu beten. Amen. Es gehört einfach dazu. Wir zögern, vielleicht alle, ihr und ich, wir, die wir am Worte dienen. Ich bin ja nicht der Einzige, es sind ja andere Brüder, die ebenfalls am Worte dienen. Wir zögern, aber es gehört dazu. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur, lehret alle Völker, taufet sie und so weiter. Und dann den Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird besser werden mit ihnen. Wer wird den Kranken die Hände auflegen, die das Evangelium verkündigen, weil in dem Evangelium Rettung und Heilung gemeinsam enthalten ist. Jesus Christus ist Retter und Heiler zugleich. Er ist unser Befreier. Er hat auf Golgatha für Seele, Geist und Leib gesorgt. Der ganze Mensch ist wirklich erlöst worden. Lass mich das bekannte Wort aus Matthäus Kapitel 11 lesen. Matthäus Kapitel 11, hier ruft der Herr zu sich und er ruft noch heute, wollen wir es so aus seinem Munde hören, als würde es frisch zum ersten Mal ausgesprochen. Matthäus Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Kommet her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe irgendwann in Krefeld gefragt, wer denn nun genau weiß, was ein Joch ist, wie ein Joch aussieht. Von Elisa lesen wir, er pflügte mit 12 Jochochsen. Ein Joch ist genau wie eine Brille. Ein Gestell, aber zwei Partien. Rechts und links, zu einem Joch gehört ein Gespann, sind immer zwei. Ein Jochochsen sind zwei Ochsen, mehr nicht. Und wenn wir mit dem Herrn unter das gleiche Joch kommen sollen, dann müssen wir neben ihm im Gleichschritt, mit ihm in völliger Übereinstimmung, in die gleiche Richtung gehen. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Einfach nicht mehr ohne ihn eigene Wege, sondern mit ihm in dieses Joch hineingetan. Manchmal gibt es ungleiche Gespanne. Ich habe es in meinen jungen Jahren gesehen. Wir hatten ja Pferde, arme Leute hatten ein Joch Ochsen und man sah, wie das so vor sich ging. Ich will das nicht herabgewertet wissen, aber ich habe oft genug gesehen, wie die Sache aussieht. Gott möchte uns mit ihm unter ein Joch bringen. Er möchte, dass wir mit ihm übereinstimmen, im Gleichschritt mit ihm vorwärts gehen. Und dann wird die Last leicht. Vorher ist sie schwer, denn er trägt dich und das Joch und uns alle. Wenn wir mit ihm im Gleichschritt gehen, finden wir Ruhe für unsere Seele. Wann haben wir Unruhe? Wenn wir nicht gewiss sind, haben wir Unruhe. Wenn Zweifel sich einstellen, haben wir Unruhe. Manchmal sogar schnelles Herzklopfen. Aber wenn wir mit dem Herrn übereinstimmen, mit ihm unter dem gleichen Joch gehen, wie er hier sagt, nehmt mein Joch auf euch. Bei ihm ist immer noch Platz für jeden, der mit ihm wandern und wandeln möchte. Es ist immer Platz, nicht für sich, immer für einen. Du und der Herr und du. Dazwischen darf nichts mehr sein. Jeder muss persönlich mit dem Herrn wandeln. Jeder muss persönlich mit dem Herrn gehen. Du kannst nicht noch jemanden bei der Hand nehmen und sagen, wir gehen jetzt hier zu dritt, zu zweit. Der Herr und du. Du und der Herr. Du kannst andere einladen, damit sie zu ihm kommen und ebenfalls sein Joch auf sich nehmen und ihm folgen, um Ruhe zu finden für die Seele. Und er sagt hier, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mit dem Moment, wo wir mit Gott übereinstimmen, alle Unruhe, alle Zweifel, überhaupt alles, was Unglaub und Ungewissheit ist, von uns genommen und wir so vor Gott in Gewissheit gebracht werden und ihm folgen können, wird die Last leicht und das Joch wird sanft werden. Vielleicht doch noch ein paar Gedanken über die Endzeit, in der wir sind. Man kann nicht anders. Man muss fast in jeder Predigt das Heil der Seele, überhaupt das, was zu unserer Seligkeit dient, verkündigen, aber auch die Dinge, die nun in der letzten Zeit anstehen. Ich möchte dazu nur 2, 3 Stellen lesen. Sie sind uns allen bekannt, die erste aus 1. Timotheus, Kapitel 4. 1. Timotheus, Kapitel 4, ein sehr aufschlussreiches Wort, ebenfalls auf die letzten Tage hingesprochen. 1. Timotheus, Kapitel 4, 1-3. Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden, verführt durch das heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen. Es sind dies Leute, die das Heiraten verbieten und Enthaltsamkeit von Speisen, welche Gott doch dazu geschaffen hat, dass die Gläubigen und alle, welche die Wahrheit erkannt haben, sie mit Danksagung genießen sollen. Wer verbietet das Heiraten? Wer verbietet das Essen von Speisen, sei es am Karfreitag oder an anderen Freitagen? Überhaupt, wer ist für diese Schriftstelle zuständig? Auf wen ist sie gemünzt? Das heißt ausdrücklich, es werden in den späteren Zeiten, so hat der Geist angekündigt, viele vom Glauben abfallen, werden sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herkommen, zur Verfügung stellen. Das sind Menschen, die die Wahrheit nicht erkannt haben, Menschen, die die Lüge mit der Wahrheit vertauscht haben. Ich kann nicht anders, es ist einfach in mir drin, aber nicht in mir als Mensch. Es ist Gottes heiliges Wort. Und wie wir oft gesagt haben, in diesen Tagen ist es notwendig, dass diejenigen, die die Wahrheit erkannt haben, sie auf den Leuchter stellen. Wer sie nicht erkannt hat, weiß doch selber nicht, wohin er geht. Geschweige begreift er die Aufgabe, die damit verbunden ist, die Wahrheit zu verkündigen. In allen Kirchen und Freikirchen wird Heiraten nicht verboten, wo wird's verboten? Die gesamte Geistlichkeit der römischen Kirche sind zu den Klöstern und da finden wir es dann. Und was finden wir? Wir finden diese biblische buchstäblich erfüllt. Man nimmt sich einen gewissen Heiligenschein heraus und daraus wird dann eine Scheinheiligkeit, die keinem Menschen auch nur den geringsten Nutzen bringt. Eine zweite Stelle aus 2. Timotheus, dem 3. Kapitel, 2. Timotheus, Kapitel 3, hier steht von Vers 1, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Zeiten oder Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn da werden die Menschen selbstsüchtig und geldgierig sein, prahlerisch und hochmütig, schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, ohne Liebe und Treue, verleumderisch, unmäßig, zügellos, allem guten Feind, verräterisch, leichtfertig und dünkelhaft, mehr dem Genuss als der Liebe zu Gott ergeben. Sie werden wohl noch den äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, aber deren innere Kraft nicht erkennen lassen. Von solchen Menschen wende dich ab, denn zu ihnen gehören die, welche sich Eingang in die Häuser zu verschaffen wissen und Angehörige des weiblichen Geschlechts einzufangen suchen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Leidenschaften umgetrieben werden, die immerfort lernen wollen und doch niemals zur wirklichen Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen vermögen. Gerade wie einst Jannes und Jambres gegen Mose aufgetreten sind, so treten auch diese gegen die Wahrheit auf. Menschen mit zerrüttetem Verstand und im Glauben unbewehrt. Welch ein Wort! Wir können, ich habe jetzt gerade eine ganz kurze Beschreibung über den Dienst Bruder Brennens in deutscher Sprache verfasst und wir werden sie auch in anderen Sprachen herausgeben. Einfach die Höhepunkte, Berufung und einige Dinge, die Gott übernatürlich gewirkt und getan hat. Und wenn ich ein solches Wort hier lese, wie damals Jannes und Jambres gegen Mose aufgetreten sind, so musste ich daran denken, als Bruder Brennim gesagt wurde, und zwar am 7. Mai 1946 gegen 23 Uhr abends, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden auch dir zwei Zeichen gegeben werden. Und wenn sie dem ersten nicht glauben, so werden sie dem zweiten glauben. Wer sind die Menschen in der heutigen Generation, die wie Jannes und Jambres eingestuft werden müssen? Es sind all die Prediger, es sind all die Verkündiger, all die geistlichen Führer, die sich gegen den Propheten Gottes, gegen die prophetische Botschaft, gegen das, was Gott direkt vom Himmel her gemäß seinen Worten getan hat, gegen das stellen sie sich? Wie können sie mit Gott im Einklang sein, wenn sie das, was Gott selber getan hat, mit Füßen treten und es gar nicht respektieren? Mit Gott kann nur im Einklang sein, wer das, was er tut, respektiert, glaubt und annimmt. Nur so können wir mit Gott vorwärts und weitergehen. Aber hier steht ja geschrieben, gerade wie einst Jannes und Jambres. Es mögen Wundertäter sein. Das waren Jannes und Jambres auch. Sie mögen elegant reden können, Opfer einsammeln, dass die Balken sich biegen. Und was dann? Was kommt dann? Fragt diese Leute nicht über Bruder Brennim und seinen Dienst. Denn spätestens dann fahren sie aus der Haut. Ich habe es erlebt 1960, als ich Europamanager werden sollte für einen großen US-Evangelisten, der seinen Dienst, dem Dienste Bruder Brennims verdankt, es auch offen bezeugt hat. Aber als ich ihm sagte, dass ich die Predigt im Bruder Brennims habe, da fuhr er aus der Haut. So hat ihn sicherlich noch niemand auf dem Podium gesehen. Aber dann fuhr er aus der Haut und rief nur mit lauter Stimme, die Predigt im Bruder Brennims haben auf der ganzen Erde Unheil angerichtet. Und jetzt sagst du mir, dass du sie auch hast. Sie haben kein Unheil angerichtet. Mir haben sie Heil gebracht.
Amen.
Mir haben sie geholfen.
Amen.
Man muss sich aber helfen lassen.
Amen.
Und Gott muss Augen und Herzen auftun.
Amen.
Und viele müssen zum Herrn noch einmal kommen, damit er ihnen die Hände auflegt. Damit sie die Dinge nicht verschwommen sehen. Auch einen Mann Gottes, nicht der irgendwie wie ein Baum hin und her gehen sehen. Oder ein Schilfrohr, das vom Winde hin und her bewegt wird. Sondern als das, was Männer Gottes wirklich sind, nämlich Sprachrohre des Allmächtigen hier auf dieser Erde. Aber so wird uns hier gesagt, gerade wie einst Jannes und Jambres gegen Mose aufgetreten sind. Und besonders gefährlich wird es dann, wenn Wunder und Zeichen noch im Spiel sind. Dann denken wir alle, ach ja, Gott ist ja auch hier. Gott bestätigt auch hier. Gott erhört auch hier. Und dann kommt es immer noch darauf an, ob die Wunder und Zeichen als Bestätigung des göttlichen Wortes geschehen oder ob irgendein fauler Trick da vorgeführt wird, wie von Jannes und Jambres damals. Und ich sage euch auch darin die Wahrheit. Wenn heute bei den großen Evangelisten, die der göttlichen Botschaft und dem Botschafter Gottes feindselig gegenüberstehen, noch Wunder und Zeichen geschehen, dann ganz gewiss nicht, weil sie als Widersacher Gottes im Grunde genommen irgendeine besondere Gabe haben, sondern weil der Glaube in denen, die das Wort hören, Gott gegenüber entsteht durch die Predigt und Gott antwortet diesen Menschen, die glauben, die aufgrund des Wortes, das sie gehört haben, glauben, und so bestätigt er sein Wort an ihnen als wahr. Die Prediger und Evangelisten nehmen natürlich solche Dinge als eine Bestätigung für sich, dass sie die Jacke richtig tragen und die Krawatte auch gut gebunden haben. Und das ist eben nicht der Fall. Gott bestätigt sein Wort. Und wie er damals zugelassen hat, dass die Gläubigen geprüft werden, ob sie wirklich auf der Seite Gottes stehen. Ich frage euch, wen hatte Jannes und Jambres berufen? Sie hatten gar keinen Auftrag. Sie hatten keine Sendung. Sie hatten keine Botschaft. Sie traten zunächst gar nicht auf. Erst als Gott Mose sandte, einen Auftrag ausführte, die Botschaft brachte, traten auch diese Männer auf. Wer trat nach dem Zweiten Weltkrieg als erstes auf? Waren es all die anderen großen Evangelisten, die heute gefeiert werden? Es war ein Mann von Gott gesandt, ein Prophet des Höchsten, nach dem Muster des Propheten Elia, der die Aufgabe hatte, alles wieder in den rechten Stand zu bringen vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und auch in diesem Punkt ist es notwendig, dass Menschen ihre Gedanken den Gedanken Gottes unterordnen und so in einen Gleichschritt mit ihm gebracht werden, ihm nicht widersprechen, sondern glauben, was er gesagt hat. Dann noch das herrliche Wort aus 2. Timotheus 4, uns allen sehr bekannt. Ich will es nur lesen. Ich beschwöre dich, 2. Timotheus 4, von Vers 1. Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher dereinst Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft. Verkündige das Wort, tritt damit auf, du magst gelegen oder ungelegen kommen. Überführe, weise zurecht, ermahne, mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenen Gelüsten Lehre über Lehre beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel Verlangen trägt. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in jeder Hinsicht. Nimm die Leiden auf dich. Richte die Arbeit eines Predigers des Evangeliums aus und versieh deinen Dienst voll und ganz. Alles gehört dazu. Belehrung, Ermahnung, Unterweisung, Verkündigung, was immer Not tut, es gehört zu dem gesamten Konzept Gottes mit der Gemeinde. Und hier haben wir sicherlich drauf geachtet, was im Vers 4 steht. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren. Und jetzt lese ich euch das Wort, das darüber Aufschluss gibt, was über diejenigen kommen wird, die sich von der Wahrheit abgewendet haben. Und ihr werdet auch gleich erkennen, wo diese Abwendung geschah, ganz gleich, auch wenn sie in alle Welt ging, irgendwo hat sie ihren Ausgangspunkt gehabt. 2. Thessalonicher 2, auch eine bekannte Schriftstelle für alle Bibelleser. 2. Thessalonicher 2 von Vers 1. Wir richten aber in Betreff der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm eine Bitte an euch, liebe Brüder. Achtet darauf, hier wird nicht von der Zwischenzeit gesprochen, sondern hier geht es um die Ankunft Jesu Christi und um unsere Vereinigung, also um unsere Entrückung zu ihm, damit wir vereinigt werden. Ich lese euch das jetzt schnell eben aus 1. Thessalonicher 4, ehe ich dort mit Vers 2 weiterlese. 1. Thessalonicher, Kapitel 4 von Vers 16. Denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Und alsdann werden wir alle Zeit mit dem Herrn vereinigt sein. Das Wort vereinigt sein. So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Wann werden wir mit ihm vereint sein? Wenn er wiederkommt und die Toten in Christo auferstehen und wir verwandelt werden und so zu ihm entrückt und mit ihm für immer vereinigt werden. Ich beginne noch einmal mit Vers 1. Wir richten aber in Betreff der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm. Eine Bitte an euch, liebe Brüder. Lasst euch nicht leicht hin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Ihr wisst, schon damals haben viele Leute vieles verkündigt und gepredigt und andere in Unruhe versetzt. Und so war schon damals, und dafür bin ich Gott dankbar, die Korrektur und die Richtigstellung notwendig, damit wir sie heute haben. Stellt euch vor, damals wäre nicht berichtigt worden, dann hätten wir heute die Berichtigung nicht. Aber so haben wir sie und deshalb haben wir auch ein festes Fundament unter unseren Glaubensfüßen. Ich lese weiter, es geht also um den Tag des Herrn, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Aber der Tag des Herrn kann ja erst kommen, wenn der Herr Jesus die seinen heimgeholt hat und der Tag des Heils zu Ende gegangen ist. Das versteht ihr doch alle, stimmt's?
Amen. Amen.
Wichtig ist, dass wir das einmal auch nachlesen in den Broschüren. In Vers 3 steht, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen, denn zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit erschienen sein, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles erhöht, was Gott oder anbetungswürdig heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und für Gott ausgibt. Auch in diesem Wort werden die Merkmale sehr deutlich offengelegt. Es ist nicht mehr ein Busch, unter dem sich etwas verbirgt. Die Sache ist hervorgekommen. Man sieht es sehr deutlich. Erst muss der Abfall eintreten. Und mit Eintreten des Abfalls der Mensch einzahlt. Der Mensch der Sünde, der Sohn der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, immer Einzahl. Alle anderen sind da geblieben, wo sie waren. Jetzt in der Endzeit muss die ganze Welt in diesen Betrug hineingenommen werden und sie müssen dem Irrtum glauben, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Ich werde es euch vorlesen. Menschen hatten die Möglichkeit, der Wahrheit Glauben zu schenken. Weil sie es nicht getan haben, müssen sie der Lüge Glauben schenken. Es heißt hier der Widersacher. Ich bitte euch um eins. In der Bibel steht geschrieben, Jesus sagte, wenn der Heilige Geist kommt, wird er mich verherrlichen. Er wird von dem Meinen nehmen und es euch geben. Er wird euch über alles belehren. Wen verherrlicht der Widersacher Gottes? Er macht Marienfeste. Er lässt Maria gen Himmel fahren. Das ist nur so prompt, als hätte irgendjemand von Cap Kennedy oder Cap Canaveral da einen Dings hochgeschossen, die nicht mehr wieder kam. Und die ganze Welt beugt sich darunter. Er macht, was er will. Er setzt sich über Gott und Gottes Wort hinweg. Das fegt er nach rechts und links beiseite. Er lässt sich selber als heiliger Vater titulieren, obwohl Matthäus 23, 9 sagt, ihr sollt niemand auf Erden Vater heißen, nur einer ist euer Vater und der ist im Himmel. Und uns wird gesagt, wenn ihr betet, dann betet also, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Aber hier findet sich irgendjemand, und das ist nicht in Moskau, nicht in Washington, nicht in Bern oder Bonn, nein, glaubt mir's, es ist im Vatikan. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Oder kennt ihr noch eine Persönlichkeit von Weltrang, Ruf und Namen, die sich da erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst, überhaupt was die Dinge geistlich angeht, sich erhebt? Ich habe noch keinen gesehen, noch keinen anderen. Nur den einen, nämlich den Sohn des Verderbens, der eine große Aufgabe hat in diesen letzten Tagen, um die ganze Welt in die Verführung hineinzubringen, alle, die Gott keinen Glauben geschenkt haben. Ich möchte weiterlesen von Vers 5 und ich habe nicht aus der Zeitung gelesen, ich habe aus dem Worte Gottes gelesen. Jetzt von Vers 5 weiter. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies schon während meiner Anwesenheit bei euch wiederholt gesagt habe. Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn noch zurückhält, damit er sich erst zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann. Damals wurde noch alles zurückgehalten, weil die Zeit für diese Entwicklung noch nicht gekommen war, ob für gut oder schlecht. Es muss die Zeit reif sein für eine Entwicklung, die gemäß dem Heilsplan Gottes vonstatten gehen soll. Und so hat Paulus hier klar geschrieben, dass die Zeit dafür noch nicht gekommen ist. Vers 7. Freilich im Geheimen ist die Gesetzlosigkeit bereits wirksam, nur muss erst der aus dem Wege geräumt werden, der sie bis jetzt noch aufhält. Dann erst wird der Gesetzlose offen hervortreten, den der Herr Jesus aber durch den Hauch seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt seiner Wiederkunft vernichten wird. Auch eine sehr klare Stelle. Nicht du und nicht ich werden abrechnen. Der Sohn Gottes wird mit dem Sohn des Verderbens abrechnen. Darüber bin ich froh. Wir stellen die Dinge nur in den Raum durch unsere Verkündigung, weil es dazugehört. Aber wir rechnen hier nicht ab. Wir sagen das nur, damit all diejenigen, die für die Wahrheit bestimmt sind, den schrecklich religiös getarnten Irrtum durchschauen und von der Wahrheit durchdrungen werden, die Wahrheit erkennen und von der Wahrheit freigemacht werden. Nach dem Wort der Schrift, wie Jesus selber sagte, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Ja, wer ihm, dem Sohne Gottes, nachfolgt, der kann dem Sohn des Verderbens nicht nachfolgen. Wer mit dem Sohn Gottes in ein Joch gesteckt wurde, der geht in die göttliche Richtung. Der geht den schmalen Weg. Der hat erkannt, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass niemand zum Vater kommt als durch ihn. Da braucht man keine Heiligen und keine Vermittler und keinen Papst. Jesus Christus, so haben wir es gelesen, ist unsere Erlösung und er ist unser Mittler, er ist unser Fürsprecher. Ja, wen brauchst du denn noch? Keinen, außer ihm. Er ist's und er genügt uns, gelobt sei der Name des Herrn. Da werden so viele Menschen irregeführt. Ich habe es jetzt vor kurzem, es war in Polen, weil dort viele Katholiken in der Versammlung waren. Der Hunger ist groß. Ich habe die beiden Dinge erwähnt und die Frage gestellt. Es wird selig gemacht vom Hineingeboren werden in diese Welt, nämlich, wie man sagt, durch die Taufwiedergeburt. Und dann sind die Leute schon mit Gott verbunden, sind schon wiedergeboren, sind schon auf dem Weg zum Himmel, haben ewiges Leben. Und wenn der Tod naht, wird noch ein bisschen eingeölt, damit die Sache ein wenig leichter geht. Und dann wird gesagt, sie sind unten gelandet. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Wenn Gott ein Werk an einem Menschen tut, dann ist es für ewig und immer getan. Und deshalb muss man eben fragen, wie es möglich ist, dass Menschen, die selig werden möchten, einfach diesem Irrtum glauben, der in sich selbst paradox ist. Denn wie kann man Menschen das ganze Leben lang selig machen, und versehen mit allen Sakramenten, bei euch weiß ich es nicht, bei uns sind in den Tageszeitungen immer wieder die Heimgänge, die sind ja in großen Aufmachungen, versehen mit allen Sakramenten der römischen Geist, Heimgang so und so. Ja, wohin heimgegangen? Auf den Grabstein steht auch, hier ruht in Gott oder hier ruht in Frieden. Und der Pfaffe sagt in der Kirche, die sind unten gelandet, im Fegefeuer. Und auf den Grabstein heißt, hier ruht in Frieden. Das darf nicht wahr sein. Die Menschen haben ein Recht, die Wahrheit zu erfahren. Und wenn sie ihnen kein anderer sagt, musst du und ich es sein. Wir sind dazu bestimmt, die Wahrheit zu verkündigen. Aber wir tun es ja in Liebe. Wir urteilen ja keinen Menschen. Wir möchten nur, dass noch vielen geholfen wird und ihnen die Augen aufgetan werden. Weiter in 2. Thessalonicher 2 von Vers 9. Ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit Satans kundgibt durch alle möglichen Machttaten, Wunder und Zeichen der Lüge. Als Wirksamkeit Satans habe ich euch nicht vor kurzem aus Offenbarung 13 gelesen, dass der alte Drache Satan diesem Mann seinen Thron und seine Macht zur Verfügung stellt. Offenbarung 13, hier wird die Macht als Tier beschrieben. Macht ist Tier in der Bibel. Ich komme direkt zum Schluss. Macht euch bitte keine Unruhe. Offenbarung 13, Vers 2. Das Tier, also die Macht, das du sahst, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Maul wie ein Löwenrachen. Der Drache gab ihm dann seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und auch den einen Kopf, der zum Tode verwundet war. Ihr wisst ja, was das alles ist. Wir haben darüber gesprochen. Also, für die Endphase in der Endzeit gibt Satan seine Macht und seinen Thron und seine Kraft seinem Repräsentanten hier auf Erden. Er hat also voll und ganz Satan und alle Macht Satans hinter sich, große Wunder und Zeichen der Lüge geschehen. Es geschehen jetzt schon so viele Wunder in politischer und religiöser Hinsicht. Das größte Wunder ist die Heilung der Schwertwunde. Das Schwert ist ja Gottes Wort. Und wer war einer der tragenden Köpfe im Römischen Reich? Wer war's? Ihr braucht es nur in der Geschichte nachzulesen. Jetzt ist die Todeswunde vor unser aller Augen völlig geheilt. Und die Spaltung, wie man es nennt, soll aufgehoben werden, wieder ein Hirte und eine Herde. Ein Hirte und eine Herde, ja. Aber Jesus Christus, der Hirte, und das Volk Gottes, die Herde. Seid ihr damit einverstanden? So muss es sein und nicht anders. Es gibt nur einen Hirten. Und er sagte, ich bin der gute Hirte. Ich habe mein Leben oder lasse mein Leben für meine Schafe. Hat er es getan? Er hat sein Leben für seine Schafe gelassen. Weshalb? Damit sie leben und volles Genüge haben. Ja, ewiges Leben aus Gnaden haben. Ich möchte ganz kurz weiterlesen. Es heißt in Vers 10, und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit für die, welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben schenken. Denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. Gott ist ein gnädiger Gott während der gesamten Gnadenzeit. Wenn dann die Gnadenzeit abgelaufen ist, wird er nicht der Retter, sondern der Richter sein. In seinem Reich, im tausendigen Reich, wird er König sein. Er ist alles, aber immer etwas Besonderes für eine bestimmte Sache und Aufgabe. Jetzt Retter und Heiler, Erlöser, Mittler, Fürsprecher, alles, was wir zur Seligkeit benötigen. Dann, als Bräutigam, kommt er wieder, um die Braut heimzuholen. Als König wird er sein Reich aufrichten und wir werden als Könige mit ihm herrschen. Als Richter wird er sich auf seinen Thron setzen und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Auch darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Es gibt eine kurze Rechtsprechung vor dem tausendigen Reich und es gibt das Endgericht vor dem weißen Thron nach dem tausendigen Reich, wenn alle Menschen, die je auf Erden lebten, vor Gott erscheinen müssen, der Tod und die Hölle, alles muss die Toten wiedergeben. Und alle, die je auf Erden gelebt haben, müssen dann vor Gott, dem Richter, erscheinen, von dem in Offenbarung 20, Vers 11 geschrieben steht, der Himmel floh vor ihm. Wir dürfen heute zu ihm kommen, wir fliehen nicht vor ihm, wir kommen Amen. Zu ihm.
Amen.
Wir nehmen die Wahrheit des Wortes als von Gott kommend auf und lassen den Herrn in uns wirken, damit ich die göttliche Substanz in uns göttliche Kraft offenbar mache und wir vom göttlichen Leben durch den Geist Gottes durchdrungen werden und auch unsere Augen neu gesalbt unsere Herzen neu aufgetan werden und auch Dankbarkeit neu in uns zu Gott emporsteigt für das, was er aus Gnaden an uns getan hat. Fassen wir zusammen. Wir sind in die Endphase der Endzeit hineingekommen. Auf allen Gebieten nimmt alles den Stand ein, wie es für unsere Tage im prophetischen Wort vorausgesagt wurde. Der Mensch des Verderbens und der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde und der Ungerechtigkeit ist offen hervorgetreten und seine vollkommene Offenbarung, wenn sein Herz sich als Tier verwandeln wird, wie damals zu Nebukadnezars Zeiten, für 7 Jahre wurde sein Herz zu einem Herz eines Tieres. Aber jetzt tut er schon, was er zu tun hat, und der Rest kommt in der für ihn von Gott bestimmten Zeit. Aber auch wir als Gemeinde des Herrn haben erkannt, dass nicht nur politisch und religiös in andere Richtung vieles geschieht. Wir haben erkannt, dass Gott uns gnädig heimgesucht hat, dass wir nicht nur Herr, Herr sagen und eigene Wege gehen, sondern bereit sind, den Willen Gottes zu tun, denn so wird's uns in Matthäus 7 von Vers 21 gesagt, dass viele kommen werden und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht. Sie haben vieles getan, nur nicht das, was Gott von ihnen zu dieser Stunde getan haben möchte, nämlich vom hohen Ross runterzusteigen und sich all der babylonischen Lehren zu entledigen und zum Worte Gottes zurückzukehren und zurechtbringen zu lassen und mit dem Herrn in die gleiche Richtung zu gehen, die ja für diese Zeit eben auch im prophetischen Wort angedeutet und angekündigt worden war. Wir danken dem Herrn, unserem Gott. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist Gottes Gnade, dass wir jetzt sehen und hören dürfen, was der Geist den Gemeinden sagt, dass wir sehen und hören dürfen, worauf es jetzt ankommt, um nicht mit der breiten Masse auf dem breiten Wege ins Verderben zu gehen. Wir brauchen uns nicht in Unruhe versetzen zu lassen. So haben wir es auch gehört, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Nein, vor dem Tag des Herrn wollte Gott uns den Propheten senden, der alles wieder in den rechten Stand bringen würde. Jetzt haben wir die Zeit, uns korrigieren zu lassen, belehren und zurechtbringen zu lassen, und dann geht der Tag des Heils zu Ende, und erst danach kann der Tag des Herrn hineinbrechen, und der wird brennen wie ein Ofen, an ihm werden die Gottlosen wie Stroh sein, und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt. Wir möchten eigentlich die negativen Dinge gar nicht in die Verkündigung mit einbringen. Es wäre uns lieber, wenn es keinen Satan, keinen Sohn des Verderbens, keine Verführung, wenn es all diese Dinge nicht geben würde. Ich würde mich dabei wohler fühlen, sage ich euch ganz offen. Richtig wohl werde ich mich erst dann fühlen, wenn ich diese Erde verlassen und beim Herrn sein werde für immer. Hier auf dieser Erde gefällt uns vieles nicht. Aber überlassen wir es Gott. Er lässt ja alle Dinge so zu, und sie müssen geschehen, und am Ende wird ja der Sieg unseres Gottes offenbar werden. Und sein Sieg ist auch unser Sieg. Er hat den Tod überwunden, damit der Tod dir nichts anhaben kann. Vorher hat der Tod alle verschlungen, und auf Golgatha hat der Lebensfürst den Tod verschlungen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Dank sei Gott dafür, liebes Herz. Jesus sagte in Johannes Kapitel 11, wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Wir erleben nur noch ein Scheiden aus diesem irdischen Leib, ein Hinübergehen in die Herrlichkeit, ins Paradies. Es ist so gesehen kein Sterben, Es ist ein Verabschieden hier und ein Erwachen dort. Möge der Herr das heute an uns ergangene Wort segnen, uns im tiefsten Inneren berühren, uns wissen lassen, Gottes Wort ist nicht gegen uns gerichtet. Er will uns mahnen, Erleuchtung schenken, zurechtbringen, uns die Wichtigkeit vor Augen zu führen, oder die Dinge, um die es jetzt geht. Und ich bin überzeugt, Gott hat uns geholfen. Und zwar am Tage des Heils. Er hat uns sein Wort und seinen Willen offenbart. Er wird sich weiterhin kundtun und sein Wort bestätigen. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Dank und Ehre, Preis und Anbetung, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Lasst uns aufstehen, dem Herrn gemeinsam danken. Teures Lamm Gottes, wir kommen zu dir, haben unsere Hände erhoben. Nimm uns bei der Hand, wie du damals den Mann bei der Hand nahmst, der nicht sehen konnte, ihn vor die Stadt führtest, aus dem Lager hinaus führtest und dort das erste Wunder geschehen ließest und dann noch einmal tatst, damit klar gesehen wird, geliebter Herr, tu es noch einmal mit uns. Bewege noch einmal die Herzen. Bewege noch einmal Himmel und Erde, wie im Alten und Neuen Testament geschrieben steht. Noch einmal, o Gott, möge alles, was erschüttert werden kann, erschüttert werden. Geliebter Herr, möge allen, die dein Wort hören, klar sein, dass wir nicht gegen eine Religion oder die Menschen sind, die dazugehören, denn alle sind irregegangen. Auch wir waren ohne dich und gingen alle wie Schafe ohne einen Hirten in die Irre, waren verloren und verstrickt. Geliebter Herr, mögen die Menschen erkennen, dass es um ein verfluchtes System geht, wobei von Gott gesprochen wird und der Weg zum Himmel verbaut, dass die Menschen ihn gar nicht sehen noch gehen können. Ach Herr, erbarme dich noch einmal mit all deinem göttlichen Erbarmen und rüste deine Gemeinde aus, deine Boten, mach sie zur Feuerflamme, um die Engel zu winden. Herr, nimm uns, dass wir einherfahren in deiner Kraft und dein Wort verkündigen und du mit uns sein könntest und noch vielen die Augen geöffnet werden und auch geholfen werden kann. Ich danke dir für dein teures und heiliges Wort, für die heilige Salbung deines Heiligen Geistes, wodurch unsere geistlichen Augen gesalbt worden sind, damit wir sehen können, geliebter Herr, ich bringe dir alle, die heute hier sind und ein Anliegen haben, ob Rettung, ob Befreiung, ob Heilung oder ob es andere Anliegen sind und Fürbitten. Gemeinsam kommen wir zu dir. Du hast auf Golgatha herrlich gesieget.
Amen.
Halleluja. Du hast den Tod besiegt, die Hölle überwunden, hast die Schlüssel des Todes und der Hölle an dich genommen und bist am dritten Tage siegreich von den Toten auferstanden. Du lebst und auch wir dürfen ewig mit dir leben. Du kommst wieder, du kommst bald wieder, um uns zu dir zu nehmen. Bereit uns zu, zunächst für die Aufgabe und auch für dein Kommen. Habe innigen Dank für die Kraft deines Blutes, das du vergossen hast, das heute noch für uns spricht, für die Kraft deines Wortes, für die Kraft deines Heiligen Geistes, habe innigen Dank, dass du dich noch heute als die Lebendige bezeugst. Ich danke dir. Du hast gerettet. Du hast befreit. Du hast geheilt. Wir nehmen dich bei deinem Wort, weil wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und es wird offenbar werden, dass wir dir geglaubt und vertraut haben. Deinem Namen, du treuer Gott, sei alle Ehre und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen.
Amen.